Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Heute sprechen wir mit einer richtigen Powerfrau aus der deutschen Wirtschaft. Sie war die erste Finanzchefin eines DAX-Konzerns, sitzt in mehreren Aufsichtsräten von Weltkonzernen, ist Kunstgaleristin in Kiel und steht der American Chamber of Commerce in Deutschland als Präsidentin vor. Herzlich willkommen, Simone Menne.
Hallo, Frau Menne. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Frau Menne, was macht eigentlich die Präsidentin der AmCham? Was ist das für ein Job?
Es geht insbesondere darum, Handel auf dem Transatlantik, also zwischen USA und Europa und Deutschland, zu fördern und sicherzustellen. Wir haben Mitgliedsunternehmen, so an die 1800. Das sind deutsche und amerikanische Unternehmen, die also daran Interesse haben, dass auf beiden Seiten des Atlantiks der Handel gut vorangeht. Dazu treffen wir uns als Mitglieder und machen auch Positionspapiere für die Politik. Und auch da sprechen wir sowohl die deutsche als auch die amerikanische Politik an.
Das heißt, die Zeiten werden nicht einfacher, sondern vielmehr schwerer für Sie, oder? Jetzt mit Trump.
Die Zeiten, wir bestehen seit 120 Jahren. Und das heißt, wir haben sehr viel Erfahrung mit Höhen und Tiefen in der Geschichte des Transatlantik. Ich würde jetzt mal sagen, auch bei Biden gab es Protektionismus. Es gibt auch durchaus in deutschen oder europäischen Bewegungen manchmal etwas, wo wir sagen, das ist nicht förderlich für den Handel. Und in der Hinsicht ist es sicher so, dass in der neuen Trump-Administration vielleicht die Unvorhergesehenheiten größer werden. Aber wir sind einiges gewohnt und gut vorbereitet.
Wie muss man sich den Dialog jetzt im Moment gerade vorstellen? Ich habe von einigen Politikern und auch von Unternehmenschefs gehört, dass sie versucht haben, sanfte Bande zu knüpfen, auch schon vor einiger Zeit, und dass von den Trump-Mitgliedern aus der Administration da kaum Interesse bestand. Die haben sich zum Teil totgestellt. Ist das eine Beobachtung, die Sie auch gemacht haben, oder haben Sie gänzlich andere Erfahrungen?
Wir haben als AmCham aktiv seit der Wahl nicht versucht, mit möglichen Kabinettsmitgliedern zu sprechen. Wir sind als AmCham aber natürlich ständig, also und seit langer Zeit, in Konversation sowohl mit demokratischen als auch republikanischen Politikern, Gouverneuren, Senatoren, Kongressabgeordneten. Beispielsweise war letztes Jahr, als wir ein Lunch für die Senatorendelegation auf der Münchner Sicherheitskonferenz gegeben haben, auch schon J.D. Vance dabei. Also kann ich nicht sagen, dass wir da keine Gesprächspartner haben, aber es ist auch sicher eine andere Lage, als wenn jetzt ein deutscher Politiker oder eine deutsche Politikerin versucht, ein neues Kabinettsmitglied zu sprechen.
Viel spielt sich in Amerika ja auch auf der Bundesstaatsebene ab. Könnten Sie da mal erläutern, bei aller Macht, die Trump hat, wo er vielleicht nicht so viel Einfluss haben könnte und wie Sie auch möglicherweise versuchen, auf Bundesstaatsebene Allianzen zu knüpfen und beizubehalten?
Es ist ganz, ganz wesentlich und das sehen alle unsere Mitglieder, das sagen wir auch jedem neuen Investor in den USA, dass sie in den Städten und in den Bundesstaaten Kontakte knüpfen. Und dass da ganz stark, unabhängig von der Partei, das Verhältnis zum Gouverneur und zum Bundesstaat ein wesentliches ist. Und wir haben ja in unterschiedlichsten Konstellationen, aber auch bei der letzten Trump-Administration gesehen, dass Bundesstaaten sich gegenläufig verhalten. Dass es zum Beispiel auch eine Allianz von Bundesstaaten gab, die deutlich gesagt haben, wir bleiben bei dem Klimaabkommen und werden uns dementsprechend auch aufstellen und verhalten. Und daher gibt es schon ganz starke Unabhängigkeit in den Bundesstaaten und ehrlich gesagt ja eigentlich auch der Wunsch einer Trump-Administration, Washington nicht so zentral zu machen. Also ganz, ganz wesentlicher Punkt, immer gute Beziehungen zu den Städten und zu den Bundesstaaten halten. Und da kann man nochmal völlig anders agieren. Und die agieren durchaus im Interesse ihres Staates und nicht immer mit der Linie der Partei. Und das ist unabhängig davon, in welcher Partei sie sind.
Jetzt sind Sie ja Pionierin in den in Vorstandsetagen deutscher Konzerne, waren da relativ früh dabei, haben Ihren Podcast Die Boss, was auch auf das Thema Frauen ein Stück weit hinweist. Wenn Sie sich Donald Trump angucken und diese Haut-drauf-Mentalität, ist das was, wo Sie sagen, okay, der macht diese alte Welt wieder in Führungsetagen auch deutscher, europäischer Konzerne wieder salonfähig, weil er damit Erfolg zu haben scheint?
Ich sehe weltweit eine Tendenz, bestimmte Dinge zurückzudrehen. Und da ist Herr Trump sicher ein Protagonist. Und ich sehe gleichzeitig natürlich aber ganz starke Bewegungen, die natürlich als Gegenbewegung dann entstehen, um zu sagen, nein, das wollen wir nicht und das lassen wir uns nicht gefallen. Und das Wichtige ist, denke ich, eine gewisse Gelassenheit, aber auch eine deutliche Positionierung, also nicht aus Angst verschreckt mitagieren und auf die Linie von solchen Politikern sich einlassen, sondern wirklich deutlich sagen, wir wollen zum Beispiel mehr Diversität, wir glauben daran, dass das auch zu wirtschaftlichem Erfolg führt, wir wollen mehr Freihandel, wir glauben nicht an Protektionismus und das auch deutlich sagen. Ob das zum Erfolg führt, muss man dann sehen. Das ist sicher immer abhängig von den Protagonisten.
Wie sollen sich denn deutsche Unternehmen zum Beispiel verhalten, wenn amerikanische sagen, wir halten uns jetzt nicht mehr an ESG, das gehört jetzt zum guten Ton, also Nachhaltigkeitskriterien, worunter ja auch gute Unternehmensführung und Diversität zählen. Wenn die jetzt sagen zum Beispiel, wir stellen keine Farbigen mehr ein, wir glauben, die sind nicht so fleißig und so gewissenhaft, wir wollen jetzt nur noch weiße Menschen im Unternehmen haben, also etwas, was unseren Werten völlig entgegensteht. Wie soll man dann reagieren als deutsches Unternehmen? Soll man dann sagen, wir machen keine Geschäfte mehr mit dem Unternehmen?
An Teilen müssen Sie sich selber fragen und befragen als Unternehmen, als Vorstandsgremium, um zu sagen, okay, was tun wir nicht. Es gab ja auch durchaus Fälle in der Vergangenheit, Nike beispielsweise, wo es eine deutliche Positionierung für Werte gab, für Diversität gab, wo man auch in Kauf genommen hat, dass man Kunden verliert. Sie müssen natürlich aber auch sagen, in einem Wirtschaftsunternehmen, wir können nicht nur in Ländern, die pure, reine Demokratien mit genau unseren Werten sind, agieren. Und ähnlich wird das sicher mit Unternehmen sein. Die Frage ist, wie weit gehen Sie? Was ich nicht machen würde, und das können Sie, glaube ich, auch kaum, ist, wenn Sie ein Unternehmen haben, was Nachhaltigkeitsziele verletzt, was bewusst sagt, uns macht das nichts, dass wir die Umwelt verschmutzen. Wir leiten Chemikalien in den Boden. Das geht überhaupt gar nicht. Ja, also das geht wirklich nicht. Eine interessante Situation, die sich schon in der Vergangenheit für Unternehmen ergeben hat, ist beispielsweise Abtreibungsgesetze, unterschiedliche Abtreibungsgesetze in unterschiedlichen Bundesstaaten, wo sich Unternehmen positioniert haben und gesagt haben, wir zahlen die Reise für unsere Mitarbeiterinnen in andere Bundesstaaten. Oder auch der Fall Walt Disney, wo Walt Disney eben gesagt hat, wir setzen uns stark für Diversität ein. Wir lassen uns auch von unserem Gouverneur in Florida hier nicht einschränken. Das ist, also an einigen Stellen gibt es klare Regeln, dass sie es gar nicht dürfen, dann mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten. In anderen müssen sie sich selber befragen und sagen, wie wollen wir darauf jetzt reagieren.
In anderen Ländern hat man ja zum Teil gar nicht so hingeschaut, zum Beispiel in China. Da sind ja gerade viele ausländische Unternehmen hingegangen, weil sie dort Umweltvorschriften nicht beachten mussten oder Arbeitnehmer Vorschriften. Und ich vermute mal auch Deutsche, jedenfalls wenn sie dort Zulieferunternehmen hatten, hatten sie ja kaum Kontrolle, das nachzuvollziehen. Da gibt es ja auch keine Transparenz, was da an Giften zum Beispiel in die Erde geleitet wurde. Heißt das zum Teil, ist es vielleicht auch eine etwas scheinheilige Debatte? Also das, was öffentlich ist, da hält man sich dran, aber wenn man es nicht genau weiß, dann guckt man nicht genau hin.
Ich glaube, das können Sie sich heutzutage nicht mehr leisten. Es gibt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was ja viele als Bürokratiemonster beklagen, aber was ja genau diesen Hintergrund hat. Wir wollen nicht Unternehmen, die Kinderarbeit machen oder die sich gegen Umweltauflagen verhalten, bedienen oder mit diesen Beziehungen haben. Sie können als Unternehmen durchaus auch prüfen. Also sie werden nicht bis in die dritte Lieferkette kommen, ja, aber ihre direkten Zulieferer können sie prüfen. Und selbst wenn sie ein kleines Unternehmen sind, ich weise hin zum Beispiel auf VD, die Sportbekleidung machen, die lassen in Asien produzieren, aber sie sind klar unterwegs mit Lieferanten, die zertifiziert sind, die auch regelmäßig überprüft werden, wo wir also sicherstellen können, hier gibt es keine Kinderarbeit, hier gibt es vernünftige Arbeitsplatzbedingungen. Und da kann ich eigentlich Unternehmen nur empfehlen, das zu tun. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Kunden das auch honorieren. Aber das hat sich erst entwickelt. Und natürlich, Sie haben auch das Beispiel von Volkswagen, wo ja lange die Produktionsstätte in China beklagt wurde als Gebiet im Bereich der Uiguren. Und das Fragezeichen, gibt es da vielleicht Menschenrechtsverletzungen? Volkswagen hat entweder aus wirtschaftlichen Gründen oder auch aus diesen Gründen dieses Werk jetzt geschlossen.
Die Bandbreite von bemerkenswerten Aktivitäten in Unternehmen ist ja breit. Elon Musk hat erst den Kanzler diskreditiert und dann den Bundespräsidenten beleidigt. Würden Sie noch mal einen Tesla fahren?
Ich habe neulich gerade mit jemandem diskutiert, der einen Tesla noch hat. Und ich hatte ja einen Tesla und ich muss sagen, ich war mit dem Auto sehr zufrieden. Ich würde mir heute keins kaufen. Das ist schon tatsächlich so. Und es gibt ja auch Aufkleber. Ich habe dieses Auto gekauft, bevor ich wusste, wer Herr Musk ist oder irgend sowas. Ich denke, was nur wichtig ist, wir dürfen diesen Sprüchen auch nicht zu sehr eine Bühne geben. Ja, also es ist so, dass auch in den Medien Herr Trump und Herr Musk mit sowas natürlich ständig zitiert werden und davon profitieren. Und eigentlich muss man bestimmte Sachen auch sagen, okay, da zucke ich jetzt mal die Schulter und sage, so what? Ja, und dann brauchen wir eine Gelassenheit und da müssen wir da drüber stehen. Und Michelle Obama hat ja mal gesagt, when they go low, we stay high. Also da darf man sich nicht auf das Niveau ziehen lassen. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Tesla tatsächlich auch Kunden verliert aufgrund dieses Verhaltens. Und by the way, auch die Plattform X.
Die erste Amtszeit von Trump ist ja glimpflicher ausgefallen, als man ursprünglich erwartet hatte, was vor allen Dingen auch an seinen vernünftigen Kabinettsmitgliedern damals lag. Was erwarten Sie für diese Amtszeit? Wo glauben Sie, werden die größten Unterschiede liegen?
Ich weiß nicht, ob das Vernünftige an seinen anderen Kabinettsmitgliedern lag, weil die haben ja auch sehr schnell und sehr oft gewechselt und waren auch nicht alle ausgewiesene Experten in dem Gebiet. Ich denke, ein guter Weg der Beruhigung ist natürlich auch das Spiel im Senat und Kongress. Natürlich ist es momentan so, dass für 2 Jahre zunächst mal 3 Stimmen mehr für die Republikaner stimmen. Wir haben schon aber bei der Wahl des Speakers gemerkt, dass das auch sehr schnell wackeln kann. Das heißt, sie haben auch im amerikanischen System Check and Balances. Sie haben eben auch die Bundesstaaten. Sie haben Midterms, wo dann häufig sich das Mehrheitsverhältnis ändert, sodass sie dann tatsächlich einen Split Vote haben und die Partei des Präsidenten dann im Senat vielleicht vorhanden ist, aber nicht mehr im Kongress. All das führt dazu, dass es selten so radikal kommt, wie sich manche wünschen. Man muss natürlich aber trotzdem sagen, für 2 Jahre ist das jetzt eigentlich mal festgeschrieben. Aber auch die Administration als solche, genau wie bei uns auch, die Menschen in den Ministerien, sind Faktoren, die zu einer Beruhigung herbeiführen. Ich glaube, es gab seit 40 Jahren keine Verfassungsänderung in den USA. Von daher müssen wir auch da, oder rate ich auch da, erstmal gelassen zu bleiben. Auch die Ansagen, die es schon in der ersten Trump-Administration zum Thema Zölle gab, sind nicht so gekommen. Und ich denke, was sicher ist, ist dieses, was ja immer gesagt wird, Herr Trump ist ein Dealmaker. Man sollte sich darauf einstellen, dass man auch verhandeln muss um bestimmte Dinge. Was nicht schön ist, ist, dass Handelspolitik und Sicherheitspolitik und Geopolitik in einen Topf geworfen wird und als Verhandlungsmasse benutzt wird. Das ist eine Änderung tatsächlich zu früheren Zeiten.
Neigen wir dazu, Herrn Trump und die Probleme mit den USA, die kommen könnten, als zu groß anzusehen, wenn wir sehen, dass sich ja die Globalisierung aufspaltet, wir zwischen China und den USA irgendwie versuchen, unsere Exportgüter an den Mann oder an die Frau zu bringen, das aber wahrscheinlich nicht mehr auf Dauer nicht mehr so gelingen wird, wie in der Vergangenheit das der Fall war, oder?
Also wir Deutschen sind einfach fantastisch mit German-Angst und Katastrophenszenarien. Ja? Und wenn wir überlegen, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, und nie ist die Welt untergegangen. Ja, wir hatten genug Energie. Wir haben die Corona-Epidemie überlebt. Wir haben die Finanzkrise überlebt. Es war immer in Deutschland kurz vorm Weltuntergang. Und Fakt ist, wir müssen mit der Welt umgehen. Wir haben mehr Krisen als in der Vergangenheit aufgrund der Entwicklung. Aber so diese Attitude zu sagen, wir gehen damit um. Ja, wir finden Lösungen. Das ist das Wichtige. Und wir erstarren nicht in Angst. Die Frage, wie sich China und USA entwickeln und das Thema Decoupling, das war ja auch schon vor einigen Jahren ein großes Thema. Die Märkte USA und China und Europa sind alle sehr wichtig. Und auch für amerikanische Unternehmen ist der chinesische Markt ein sehr, sehr wichtiger Markt. Von daher vermute ich, wird es alles mit Lösungen zu finden sein. Es wird ein paar große Schlagzeilen geben und ein paar großes oder ein bisschen großes Geschrei an einigen Stellen, was sich dann am Ende als am Anfang groß herausstellte und am Ende normal endet. Also das ist wirklich schwierig in Deutschland, das alles immer so katastrophal dargestellt wird, weil damit lähmen wir uns selbst.
Es gibt verschiedene Menschen, die sagen, ich mache keinen Urlaub mehr in den USA erst einmal. Können Sie das nachvollziehen?
Nein. Ich meine, wie viele Menschen machen Urlaub in Thailand und wissen noch nicht mal, was für eine Regierung da herrscht? Ja, also ich, Amerika ist so divers. Ja, also das ist als, also ich würde nie aufgrund eines einzelnen Politikers ein Land verdammen oder das die Gesamtheit verdammen. Es gibt überall sehr sympathische Menschen, sehr unsympathische Menschen, schwierige Menschen. Und die gibt es auch in Deutschland. Und ich würde auch immer sagen, mach doch bitte in Deutschland Urlaub, auch wenn es hier Parteien gibt, die ich für rechtsextrem halte.
Ich persönlich bin auch amerikanische Rechtsanwältin, fürchte etwas um die Rechtssicherheit. Unter anderem auch wegen der mittlerweile überwiegenden konservativen Besetzung des Supreme Courts. Und für Donald Trump gilt ja das Recht des Stärkeren. Ist das auch ein Bedenken, was Sie haben oder die Unternehmen, die bei Ihnen Mitglied sind, dass Sie sagen, wir können gar nicht mehr so langfristig planen, weil wir nicht wissen, welche Gesetze gelten werden und ob alle gleich behandelt werden, US-Unternehmen und deutsche Unternehmen in Zukunft, die vor Ort tätig sind?
Also die Frage, werden deutsche Unternehmen gleich behandelt wie amerikanische, gibt es seit längerer Zeit. Das ist etwas, wo, ob das nun ein Vorurteil ist oder tatsächlich Realität, kann ich nicht beweisen. Ich kenne einige Unternehmen, die sagen, wir werden anders behandelt. Was aber natürlich ein Punkt ist, ist, dass wenn Sie die Papiere der Heritage Foundation lesen oder bestimmte Sachen hören, dass man sich Sorgen machen muss, soll hier die Demokratie abgeschafft werden? Und zu was führt das? Auch da verschiedene Faktoren, die mir Hoffnung geben. Zum einen, es gibt dann auch wiederum Gesetze in den Bundesstaaten. Wir haben es beim Thema Abtreibung gesehen, wo ja sogar mit Volksbefragung die Mehrheit der Bevölkerung sich dann für ein Abtreibungsrecht entschieden hat. Das andere ist sicher der Punkt, wird es so durchgezogen? Ich wies eben schon darauf hin, welche Check and Balances gibt es und wird auch ein oberster Gerichtshof immer einfach zum Vorteil von der Trump-Administration entscheiden. Sie sind sicher sehr konservativ, aber sie sind auch alles Richter. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass wir hier nicht in eine Situation geraten, wo der Rechtsstaat oder auch die Demokratie ausgehebelt wird.
Wenn Sie politische Äußerungen machen, müssen Sie da vorsichtig sein, weil es möglicherweise öffentlich werden, ja, oder öffentlich ist, dass Sie da negative Reaktionen erwarten? Also sind Sie diplomatisch?
Ja. Ja, ich muss diplomatisch sein. Wir sind neutral als Verband. Das müssen wir auch sein. Unsere Mitglieder gehören allen möglichen Parteien an. Da sind auch Menschen, die sagen, ich wähle Herrn Trump. Ja, und natürlich muss ich schon auch sagen, okay, wie sachlich, wie unsachlich und wie diplomatisch muss man sein? Und da muss ich schon, ich sage jetzt nicht aufpassen, aber ja, ich muss diplomatisch sein und ich kann auch nicht einseitig Stellung beziehen. Das geht nicht.
Dann fragen wir anders. Was kann man denn aus Ihrer Sicht von Herrn Trump lernen?
Nun, manche sagen, seine Unberechenbarkeit ist tatsächlich ein Vorteil, dass also selbst andere Politiker Angst haben, weil man nicht weiß, was davon meint er ernst und was davon meint er nicht ernst. Er ist, ob man es mag oder nicht, er ist ein hervorragender Medienstar. Ja, er kann Menschen mobilisieren. Er hat ein Popular Vote gewonnen. Er hat in einem demokratischen Land so viele Menschen in USA bewegt, dass sie ihn gewählt haben. Und das war die Mehrheit. Und das muss man auch anerkennen.
Von den 1800 Firmen, die Sie eingangs erwähnten, die Mitglied bei Ihnen sind, wie viel davon sind ungefähr oder wie viel Prozent sind deutsche Unternehmen, wie viel amerikanische? Und sehen Sie im Moment stagnierendes oder zuwachsendes Interesse an einer Ansiedlung von deutschen Firmen in den USA?
Ich würde sagen, wir haben ein bisschen mehr amerikanische Mitglieder als deutsche. Es sind nichtsdestotrotz alle großen gelisteten Firmen beidseitig tatsächlich bei uns Mitglieder. Ich sehe derzeit kein gesteigertes Investitionsinteresse in USA, aber wir hatten viel Investitionen in USA, auch teilweise gefördert durch den Inflation Reduction Act, der ja große Förderungen geboten hat. Wir hatten auch viele Investitionen hier in Deutschland in 2023 und 2024 von amerikanischen Unternehmen. Was ich sehe, ist weniger Investitionsneigung in Richtung Deutschland, weil es auch da teilweise Unsicherheiten gab. Also welche Technologien werden gefördert? Ist es nun E-Mobilität? Wie ist es mit der Wärmepumpe? Und dann ja wahrgenommen wurde, okay, das ist noch nicht klar. Und auch in USA, Sie wiesen eben schon darauf hin, ist so dieses Thema Unsicherheit natürlich etwas, was per se mal Investitionen nicht förderlich ist. Also nicht zu wissen, besteht der Inflation Reduction Act noch? Nicht zu wissen, gibt es in einem Jahr wieder ganz neue Ideen und neue Gesetze? Das ist nicht förderlich. Von daher sehen wir da momentan kein gesteigertes Interesse, obwohl es ja die Hinweise gab, dass es zu höheren Zöllen kommen könnte.
Glauben Sie, dass Intel die Chipfabrik in Deutschland, die gebaut werden sollte, nochmal baut?
Also das Thema, ob Intel baut oder nicht, ist wirklich ein rein wirtschaftliches von Intel. Ja, das hat, glaube ich, überhaupt nichts mit Deutschland oder auch dem Bundesland und dem Thema Ostdeutschland zu tun, sondern Intel ist in wirtschaftlichen Problemen und dann macht es natürlich Sinn, Großprojekte zurückzustellen und im Zweifelsfall auch irgendwann gar nicht mehr umzusetzen. Ich weiß nicht, ich kann da auch nicht in die Zukunft schauen. Es gab ja noch keine klare Absage. Es ist sicher davon abhängig, wie sich der Markt für Intel weiterentwickelt.
Wenn Ihre amerikanischen Mitgliedsunternehmen eine Investition prüfen, überlegen und fragen Sie nach Schwachstellen der deutschen Wirtschaft, was sind das? Was sind da die Antworten?
Es ist Energiekosten derzeit. Da sind viele aber hoffnungsfroh und Investitionen sind ja immer für mehrere Jahre, also 10 bis 20 oder noch länger, dass die Energiekosten runtergehen. Es ist das Thema Infrastruktur und digitale Infrastruktur. Es ist sicher das Thema Entscheidungsgeschwindigkeit. Also es wird häufig darauf hingewiesen, dass wenn Sie in einem anderen Land ein Projekt starten, dass sie dann in USA oder auch in Portugal schneller fertig sind, bevor sie in Deutschland die Baugenehmigung haben. Ja, also das sind Themen, die sind sicher, die müssen behoben werden. Auch die Infrastruktur im Hinblick auf rein physisch, auf Straßen, Schiene sind große Themen. Bisher ist es noch nicht das Thema Fachkräftemangel, es ist aber eine Sorge, die besteht. Und umso mehr ist das Thema digitale Infrastruktur und künstliche Intelligenz etwas, was gewünscht wird. Also das sind so die Themen, wo Deutschland derzeit bei Standort Entscheidungen gegenüber anderen Ländern verliert.
Wo sehen Sie möglicherweise ein Mindset-Problem, weil Sie sprachen eben die German Angst an. Da würde man ja denken, jemand, der ständig im Panikmodus ist, der würde besonders strampeln. Aber was auffällt, ist, dass die Politik und zum Teil auch die Wirtschaft Innovation und Veränderungen verschlafen haben zum Teil. Und jetzt die große Frage ist, ist das überhaupt noch aufholbar? Was läuft da falsch und warum? Weil der Mittelstand war ja hier in Deutschland eigentlich immer sehr mobil.
Es war nicht nur der Mittelstand sehr mobil, es waren auch alle großen Unternehmen sehr mobil. Aber es ging 30 Jahre oder noch länger nur bergauf. Ja, es wurde immer besser. Und das heißt, eingeübt ist bei Bürgern und bei Unternehmen, mit diesem Status sind wir gut gefahren. Wir optimieren ihn und machen ihn ein bisschen effizienter. Und ich glaube, wir sind ein bisschen zu satt geworden und haben derzeit jetzt eben nicht mehr den Wunsch nach Innovation oder nach Änderung, das per se menschlich ist. Die meisten Menschen wollen sich nicht ändern. Und wenn es ihnen gut geht, insbesondere nicht. Wir reden momentan ja so, als wäre Deutschland das absolute Katastrophenland. Also wir waren im letzten Jahr die drittgrößte Wirtschaftsnation auf der Welt. Ja, wir haben hier Schulen, die nichts kosten. Wir haben eine Ärzteversorgung, die okay ist, auch wenn sie schlechter geworden ist. Ich denke, der Punkt ist jetzt wirklich zu sagen, wie rappeln wir uns auf, ne? Und diese Kehrtwende zu bekommen. Gebe ich Ihnen recht, vermisse ich auch bei den jetzigen Wahlprogrammen, wo ja häufig darüber steht, wir brauchen was Neues, wir brauchen eine Änderung. Und dann höre ich, okay, wir wollen zurück zum Verbrenner, wir wollen wieder in die Atomkraft. Da kommt nichts Neues, sondern kommen alte Ideen. Und das ist wirklich bedenklich. Ich bin absolut zuversichtlich, dass wir alles aufholen können. Wir haben großartige Grundlagenforschung. Wir könnten hier wirklich mit dem richtigen Investitionen an der richtigen Stelle und der richtigen Förderung an der richtigen Stelle viel erreichen. Wir müssen aber auch die kritischen Themen ansprechen. Unsere Bevölkerung wird immer älter. Das heißt, wir brauchen eine Rentenreform. Da spricht keine Partei drüber. Wir werden nicht drum rumkommen. Und man muss den Bürgern auch erklären, dass es so nicht weitergehen kann. Das wird derzeit nicht gemacht. Woran liegt es? Weil man Angst hat, Wahlen zu verlieren. Und deswegen lullt man weiterhin die Bürger ein. Und die Bürger lassen sich einlullen. Und das, finde ich, da sollte auch jedes Individuum nicht einfach nur sagen, ich warte jetzt mal auf andere, ich zeige auf die in Berlin sollten mal. Das funktioniert so nicht. Es kann nicht ein anderer meine Probleme lösen. Ja, also ich sollte mal. Das ist im Übrigen der Unterschied zwischen Amerikanern und Deutschen. Wenn Sie Amerikaner fragen, wer ist zuständig für dein Glück, dann sagt der Amerikaner ja selbstverständlich ich, ganz bestimmt nicht Washington. Und der Deutsche sagt, ja, das muss die Politik schon regeln. Das geht nicht. Ne? Und das ist ein Grundproblem, was wir hier haben und wo wir, ich weiß nicht, den 27. Weckruf jetzt bekommen haben und dringend wirklich aufwachen sollten.
Wie viel Zeit haben wir noch zum Aufwachen?
Eigentlich keine große mehr. Eigentlich würde ich sagen, ich meine, wenn wir uns die Zahlen ansehen, hätten wir vor 3 Jahren aufwachen sollen und haben es nicht geschafft. Vielleicht sogar schon vor 5 Jahren. Sicher hat Corona auch noch zusätzlich dazu beigetragen, nicht, dass alle da per se zum Stillstand verdammt waren und sich jetzt noch nicht wieder daraus aufgerappelt haben. Also ich bitte drum sofort und ich hoffe, dass die Wahlen da auch eine Initiative sind.
Sehen Sie eventuell Felder, wo Deutschland oder Europa den USA Wasser abgraben kann? Also zum Beispiel hat der designierte Gesundheitsminister Kennedy gesagt, dass sie jetzt irgendwie 8 Jahre lang die Pharmaforschung nicht mehr unterstützen wollen, was also rätselhaft ist. Aber weil Sie eben auch die deutsche Forschung ansprachen, gibt es vielleicht Bereiche, wo Deutschland dann Marktanteile vergrößern kann, dadurch, dass die USA sich zurückziehen?
Ja, natürlich sollte das der Fall sein. Wir sehen anscheinend, ich hatte letzte Woche die Chance, mit einem Präsidenten einer deutschen Uni zu sprechen, dass Wissenschaftler schon mal anrufen und sagen, vielleicht kommen wir zurück. Ja, wir warten mal ab, was sich da wirklich ergibt, aber vielleicht wird sich das Umfeld für Wissenschaft verschlechtern. Und da ist es in Deutschland schon, glaube ich, sehr gut mit der Freiheit der Forschung. Der nächste Punkt ist, Sie haben vorhin angesprochen, dass es vielleicht eben nicht mehr so viel Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit gibt. Wir müssen einfach dem Problem ins Auge sehen. Die Folgekosten der Klimaerwärmung sind jetzt schon riesig. Das heißt, wir müssen in neue Technologien investieren. Und auch da ist Deutschland sehr weit. Und ich denke, da ist auch die Bevölkerung sehr weit im Sinne von, das sind Produkte, die wir auch wollen. Wir wollen nachhaltige Produkte. Und es ist so ähnlich wie beim Thema Privatsphäre bei den Daten. Ja, das wurde auch verteufelt, was sich Europa oder Deutschland da ausdenkt mit dem Datenschutzgesetz. Und inzwischen ist das teilweise ein Exportschlager, weil Menschen sagen, ich möchte selber Herrin meiner Daten sein. Und ich möchte nicht, dass man beliebig damit rumspielen kann und sie benutzen kann. Also all diese Sachen sind Dinge, wo ich schon glaube, dass Deutschland und Europa federführend sein kann. Europa ist ein riesen Binnenmarkt. Das ist natürlich für uns auch ein großer Vorteil, dass wir sagen können, auch der europäische Markt ist ganz wichtig für uns. Und da haben wir ähnliche Einstellungen. Also das ist ja genau der Punkt. Das meinte ich auch mit diesem Aufwachen und zu sagen, ey, nicht denken, meinen Sie, wir können überhaupt? Ja, klar, wir können fast an, packt an, macht. Und dann werden wir feststellen, dass wir da weiterhin auch ganz prima dastehen.
Wo sich ja viel getan hat schon, ist die Situation oder die Zahl der Frauen in deutschen Führungsetagen. Da waren Sie ganz vorne mit dabei. Wird diese Entwicklung vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Herausforderungen, die wir haben, wird das ein Stück weit überdeckt oder sind Sie zuversichtlich, dass das so weitergeht, dass Frauen prominentere Jobs künftig auch noch besetzen?
Also alle Zahlen des letzten Jahres sagen, es ist weiter steigend. Und da bin ich total zuversichtlich. Einfach auch, weil wir es ja brauchen. Wir brauchen viel mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt und natürlich auch in den Führungsetagen. Also da würde ich mir auch wünschen, dass das gefördert wird und dass zum Beispiel Ehegattensplitting, auch bestimmte Steuersituationen aufgelöst werden und dass es vernünftige Betreuung gibt, sodass viel mehr Frauen im Arbeitsmarkt sind, die wir brauchen aufgrund des Fachkräftemangels. Und dann werden zwangsläufig auch mehr Frauen in Führungspositionen kommen, weil sie genauso gut sind wie Männer.
Viele Topmanagerinnen treten, das erstaunt immer wieder, nach kürzerer Zeit schon wieder zurück. während Männer scheinbar länger in diesen Positionen bleiben. Was ist da der Grund aus Ihrer Sicht und welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Man hörte die verrücktesten Geschichten.
Also es gibt verschiedene Statistiken im Hinblick auf die Verweildauer. Ich glaube, die letzte gibt es tatsächlich her, dass Frauen häufiger gewechselt haben. Es ist so schwer zu sagen, das sind ja immer Einzelgründe, nicht? Also man kann ja nicht pauschal sagen, warum gehen Frauen, sondern warum ist eine einzelne Frau in einer bestimmten Situation gegangen. In vielen Fällen wurden Verträge nicht verlängert. Ich glaube, wenn Sie sich angucken, wie viel Männer in Vorständen im letzten Jahr gegangen sind, ist das auch eine erkleckliche Anzahl. Also da gibt es, glaube ich, keine geschlechtsspezifischen Gründe zu sagen, okay, deswegen gehen Frauen schneller. Wenn ich ein Stereotyp bedienen dürfte, dann wäre das, dass ich sage, Frauen sagen schon häufiger, das ist mir nicht so wichtig, das Prestige, die Position. Auch das ist wahrscheinlich die Sozialisierung, weil schon von Kindheitsbeinen an Mädchen eher dazu aufgefordert werden, eher bescheidener und fleißig zu sein und Jungs immer noch doch bei Kämpferspielen mitzumachen und der Schnellste oder der Größte zu sein. Und deswegen ist, glaube ich, Frauen das Prestige nicht so wichtig. Aber das ist ein Stereotyp, was ich nicht beweisen kann. Was war die zweite Frage?
Welche Erfahrungen Sie gemacht haben, als Sie damals in die Konzernetage gewechselt sind? War das so einfach als einer der ersten Frauen in so einer Position?
Nee, das war überhaupt nicht einfach. Ich war die erste Finanzvorständin im DAX. Und da war natürlich ganz klar, dass sehr viel drauf geguckt wird, insbesondere von den Medien. Und das war sicher schon eine Schwierigkeit. Es gab auch einen Artikel im Spiegel, wo drin stand, Frau Menne hat Welpenschutz, wo ich auch gedacht habe, würde das über einen Mann geschrieben werden. Also das ist schon nett, wurde über meine Pöms geschrieben, die völlig unerheblich waren, nicht? Und ob Herr Spohr vor oder nach mir durch die Tür geht, daraus wurde abgeleitet, dass wir uns nicht mögen oder dass ich jetzt eher Vorstandsvorsitzende werden will und mich vordrängel vor der Tür. Dabei ist da einfach nur ein sehr höflicher Mann, der Frauen die Türen aufhält. Also all diese Personalisierungen, die machen es nicht einfach in solchen Positionen. Und das ist ja immer noch so. Es ist natürlich so, das wissen Sie auch, dass für die Medien Personality Stories einfach mehr bringen, als sachlich zu sagen, okay, da gibt es jetzt eine Finanzvorständin und da gibt es einen Vorstandsvorsitzenden und da gibt es noch eine Personalvorständin und die machen Folgendes rein sachlich. Also da sind die Personality-Stories spannender. Das war sicher ein Punkt, auf der nicht einfach ist, weiterhin nicht einfach ist für Frauen in Führungspositionen. Das ist immer noch so, dass auf andere Sachen geachtet wird als bei Männern. Es war im Übrigen einer der Gründe, weshalb ich dann die Position bei Böhringer Ingelheim sehr angenehm fand, weil da gab es kaum ein Interesse an mir oder überhaupt der Firma, weil es ein sehr zurückhaltendes Familienunternehmen ist, was sehr erfolgreich ist.
Es gibt es noch das Old Boys Network. Inwieweit ist das heute auch noch ein Problem für Frauen, dass die nicht im gleichen Maße in die Netzwerke und in die Machtzirkel eingebunden sind wie Männer?
Also es gibt ziemlich starke Frauennetzwerke inzwischen. Das würde ich nicht unterschätzen. Es gibt sicher auch gemischte Netzwerke, also gerade wenn Sie fachübergreifend reden, also ein Netzwerk der CFOs oder auch der CEOs, wo es inzwischen eben auch drei Frauen gibt. Es ist allerdings zu bemerken, dass Frauen auch häufiger absagen und sagen, ich will jetzt vielleicht nicht auf eine Panel-Diskussion, ich will nicht noch zusätzlich eine Verbandsarbeit, weil mir in dem Falle dann vielleicht die Familie wichtiger ist oder mein Privatleben. Und da kann ich Frauen immer nur auffordern zu sagen, das gehört zu den Spielregeln, da müsst ihr mitmachen oder euch nicht beschweren. Ja? Also wenn man sagt, ich will nicht in einem Verband arbeiten und deswegen bin ich in dem Verband nicht dabei, wenn Entscheidung getroffen wird, dann bin ich selber schuld. Und das beobachte ich bei Frauen häufiger als bei Männern.
Was wären so die wichtigsten Tipps, die Sie heutzutage Frauen mit auf den Weg geben würden? Oder gibt es das überhaupt noch, dass Sie Tipps für Männern und Frauen unterscheiden?
Also ich tue es und von daher würde ich sagen, es ist bei Frauen immer noch der Punkt, dass sie bitte aussprechen sollen, wenn sie was werden wollen. Also durchaus sagen, ich möchte Finanzvorstand werden oder ich möchte folgende Position haben. Und auch nicht künstlich sagen, oh, ich weiß aber nicht, ob ich das kann. Ja, oder auch nicht künstlich. Also diese Selbstzweifel, die durchaus ja auch Männer haben, die sollte man nicht vor demjenigen aussprechen, der einem gerade eine Position anbietet, sondern sagen, ja, das kriege ich hin. Ne, ich schaffe das. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass Frauen das aussprechen und sich trauen, das auch zu sagen.
Was würden Sie sagen, sind so die oder wäre das Wichtigste, was Deutsche und Amerikaner voneinander lernen können jeweils?
Ja, die Deutschen von den Amerikanern auf jeden Fall das Yes, we can. Ja, also wir machen das mal. Und wir haben auch keine Angst vorm Scheitern. Und dieses Fehler machen ist nicht schlimm, sondern da lernst du etwas daraus. Das wird hier zwar häufig als Mundpropaganda gesagt, aber es findet nicht statt. Und was die Amerikaner von den Deutschen lernen könnten, ist wirklich an einigen Stellen ein bisschen mehr Risikovorsorge. Also Risikovorsorge ist ja per se nicht nur schlecht, sondern es ist auch sehr, sehr hilfreich. Und wenn Sie sehenden Auges in ein Scheitern reinlaufen, dann ist das einfach dumm. Und diese Kombi, die schätze ich durchaus bei der MChem, weil da haben wir eben beides als Haltung. Und der Austausch führt dazu, dass dann wir hoffentlich auch zu dieser Mischlage kommen, wo wir beide voneinander lernen können.
Wir drücken die Daumen. Vielen Dank fürs Gespräch, Simone Menne, und bis bald mal.
Vielen Dank, Frau Menne.
Danke für die interessanten Fragen. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.